Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es sind ja ohnehin keine Zeiten zum Feiern bei der sicherheitspolitischen Weltlage. Und so richtig Feierstimmung, die kam auch nicht auf bei der NATO an den vergangenen Tagen. Dennoch sollten Zeichen gesetzt werden beim Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der Allianz, auf den wir heute in unserer Tageszusammenfassung noch einmal blicken. Was bleibt nun von diesem Treffen in Washington? Sicherlich, dass das Bündnis der Ukraine weitere Milliardenhilfen und Luftabwehrwaffen zugesagt hat, dass die NATO zum Jubiläum größer ist denn je. In Erinnerung bleibt aber auch ein weiterer Aussetzer von US-Präsident Joe Biden, der den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als Putin vorstellte. Das rüttelt an Bidens Plänen zur Wiederwahl. Immer mehr Kritiker in den USA fordern, dass er Platz machen soll im Präsidentschaftsrennen. Der NATO-Gipfel, wie die Ergebnisse in der Ukraine gesehen werden, damit beschäftigen wir uns gleich in dieser Sendung, ebenso mit den Reaktionen auf eine Entscheidung, die am Rande dieses Gipfels bekannt wurde. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges sollen in Deutschland wieder weitreichende US-Waffen stationiert werden. Und außerdem geht es bei uns gleich um die Pläne der Ampel, die Steuerklassen 3 und 4, 5 für Eheleute abzuschaffen. Was bedeutet das? Fragen an Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler. Am Mikrofon bis Mitternacht ist für Sie Sören Brinkmann. Guten Abend. Und zunächst in die Ukraine, die angesichts massiver russischer Angriffe an vielen Frontabschnitten unter Druck steht. Neue Militärhilfe der NATO wurde zwar beschlossen, dennoch, während in Washington auf dem Gipfel angestoßen wurde, machte sich in der Ukraine viel Ernüchterung breit. Aus Kiew berichtet Andrea Bär.
US-Präsident Joe Biden erhebt beim Jubiläumsgipfel in Washington das Glas. Auf die Mitglieder im Militärbündnis, die gemeinsame Werte teilen würden, wie Gleichheit, Demokratie und Freiheit. Werte, die wir im russischen Angriffskrieg auch für unsere Partner verteidigen. So sehen es in der Ukraine viele Menschen. Laut Umfragen möchte die Mehrheit einen NATO-Beitritt. Dass das bald geschieht, glauben wohl die wenigsten. Auch dieser junge Mann in Kiew nicht.
Nikola.
Niemals. Niemand wird uns dort in den nächsten 20 Jahren aufnehmen. Mal ehrlich, wer braucht uns denn dort? Generalsekretär Stoltenberg zum Beispiel hat während der gesamten 2,5 Jahre des Angriffskriegs nur schöne Worte gesagt, ohne dass es etwas genutzt hat. Wie erwartet, erhielt die Ukraine keine offizielle Einladung und auch ein konkreter Zeitplan fehlt. Die Abschlusserklärung nennt den NATO-Beitritt jedoch unumkehrbar und das sei ein wichtiger Schritt, gegen den sich die USA gesträubt hätten, konstatiert NATO-Experte Alexander Krajew vom Außenpolitischen Rat Ukrainisches Prisma in Kiew. Natürlich haben wir das Problem, dass es keine klaren Bedingungen gibt, wie und unter welchen Umständen das geschehen soll. Es gibt eine Reihe von Kriterien, Reformen und Anforderungen, die die Ukraine machen und erfüllen muss, damit sie als NATO-Mitglied akzeptiert wird. Aber im Allgemeinen bedeutet das, dass der Konflikt entweder durch einen Sieg der Ukraine beendet werden muss oder dass Russland selbst aufhören muss. Und dann kann das Gespräch über einen vollständigen Beitritt zur NATO beginnen. Bis dahin setzt die Ukraine unter anderem auf bislang mehr als 20 bilaterale Sicherheitsabkommen, in denen Kiew langjährige militärische, finanzielle und politische Unterstützung zugesagt wird. Beispielsweise für die Armee, den Ausbau der Rüstungsindustrie oder mehr Flugabwehr. Die bilateralen Abkommen seien wichtig, betont NATO-Experte Krajew, dürften aber nicht verwechselt werden mit echten Sicherheitsgarantien. Einen NATO-Beitritt könnten sie keinesfalls ersetzen. In Washington wurden der Ukraine weitere Milliardenhilfen und 5 Patriot-Flugabwehrsysteme zugesagt, sowie ein neues NATO-Kommando mit 700 Mitarbeitenden beschlossen. Dieses soll von Wiesbaden aus die meisten Waffenlieferungen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten künftig koordinieren. Außenminister Dmytro Kuleba lobte die neuen Mechanismen zur Unterstützung und die Zusagen, moderne F-16 Kampfjets zu liefern. Die Ukraine und nicht Russland werde den Krieg gewinnen. Das sagte US-Präsident Joe Biden zum Abschluss in Washington vor Journalisten und stellte Präsident Volodymyr Zelensky versehentlich als Putin vor. Ich bin besser als der, reagierte Zelensky und bedankte sich für die Unterstützung. Er forderte erneut, westliche Waffen ohne Auflagen auf dem Gebiet Russlands einsetzen zu dürfen. Es gehe dabei vor allem um Militärstützpunkte im russischen Hinterland, von wo aus Raketenangriffe ausgingen, so Selenskyj. Nach einem Kriegsende sollte es schnell einen NATO-Beitritt geben, sagt der Bündnisexperte Oleksandr Krajew. Sonst geht die Aggression weiter. Die NATO wird eine Konfrontation mit den Diktaturen einfach nicht überleben, wenn sie in mancher Hinsicht eine passive Haltung einnimmt. Das wird es dem Westen dann einfach nicht ermöglichen, auch weiterhin eine Führerschaft zu übernehmen. Der optimale Zeitpunkt für einen NATO-Beitritt sei allerdings bereits verpasst worden, konstatiert Oleksandr Krajew nüchtern, nämlich vor der russischen Vollinvasion.
Andrea Bär berichtete. Und ja, wir haben es gehört, so geht es vielen Partnern der Ukraine im Westen nun erst einmal darum, das Land in seinem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, vor allem mit Waffen. Dabei spielt in Deutschland ein Unternehmen eine ganz wesentliche Rolle, der Rüstungskonzern Rheinmetall, der auch zu den größten Produzenten von Artilleriemunition gehört. Dass gegen den Rheinmetall-Chef angeblich in Russland Mordpläne geschmiedet wurden, das sorgt seit gestern für Aufsehen und Aufregung in der Politik. Über die Reaktionen auf die Berichte in Deutschland und in Russland an Katrin Büsker.
Mittel- und Großkalibermunition, Geschosse für den Schützenpanzer Marder und den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, Mörsergranaten und Artilleriemunition, all das liefert der Rüstungskonzern Rheinmetall nach Kiew. Rheinmetall sei ein essentieller strategischer Partner der Ukraine, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Über Investments will Rheinmetall eng auch am Aufbau von Rüstungskapazitäten in der Ukraine selbst mitwirken. Seit 2013 ist Armin Papperger Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Rüstungsriesen. Berichten von CNN zufolge hatte es Russland auf sein Leben abgesehen. Berichte, die der Sprecher des Innenministeriums heute in Berlin nicht bestätigen wollte.
Es tut mir leid, wir können uns nicht äußern zu einzelnen Bedrohungssachverhalten.
Dennoch nehme die Bundesregierung die gestiegene Bedrohungslage durch die russische Aggression sehr ernst.
Wir haben unsere Schutzmaßnahmen angesichts der russischen Bedrohung in den letzten 2 Jahren massiv hochgefahren in den deutschen Sicherheitsbehörden, also zahlreiche zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen. Denn die Bedrohungen reichen von Spionage, Sabotage über Cyberattacken bis hin zu Staatsterrorismus.
Erst im April hatten deutsche Sicherheitsbehörden nach Hinweisen auf mögliche Sabotageakte 2 russische Staatsbürger festgenommen. Staatsterrorismus, es ist quasi die Chiffre für Morde, die vom Kreml beauftragt in Deutschland durchgeführt werden. 2019 war im Berliner Tiergarten ein Georgier von einem russischen Täter erschossen worden. Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Auftrag des russischen Staates gemordet hatte und sprach eben von Staatsterrorismus. Am Morgen griff auch die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger, angesprochen auf die potenziellen Mordpläne, diesen Begriff auf.
Das wäre ein Akt des Staatsterrorismus. Das wird untersucht und diskutiert werden im parlamentarischen Kontrollgremium, hat auch der Kollege Konstantin von Notz schon angekündigt. Aber das muss man maximal ernst nehmen.
Der Tiergartenmord sei aufgearbeitet worden. Damals wurden einige russische Diplomaten ausgewiesen.
Auf sowas muss man anders reagieren,
stellte Grünen-Politikerin Brugger in Aussicht. Kanzler Olaf Scholz wollte die Medienberichte am Rande des NATO-Treffens in Washington nicht in der Sache kommentieren. Er betonte jedoch, dass Deutschland schon sehr genau wisse, dass es sich auf vielfältige Weise Bedrohungen seitens russischer Aktivitäten ausgesetzt sehe. Dafür brauche es auch ein Bewusstsein unter den Menschen, so CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter im ZDF.
Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass unser Land sich wehrt und dass wir bereit sind, für unsere Sicherheit mehr zu tun. Und deswegen sollten wir hier aufklären, aber uns nicht zu viele Sorgen machen. Wir sind gut vorbereitet.
Kiesewetter ist stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrolliert. Rheinmetall selbst bestätigte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Sicherheitsmaßnahmen für Papperger deutlich erhöht wurden. Es gebe schon seit längerem eine Bedrohungslage, berichtet RND mit Verweis auf Unternehmenskreise. Kreml-Sprecher Peskow erklärte hingegen in Moskau, solche Berichte könnten nicht ernst genommen werden.
Aus unserem Hauptstadtstudio an Katrin Büsker zu den mutmaßlichen Anschlagsplänen gegen den Rheinmetall-Chef. Um sich nicht nur gegen mögliche hybride Angriffe aus Russland zu rüsten, sondern auch gegen konkrete militärische, haben Deutschland und die USA Maßnahmen beschlossen, die wir noch aus dem Kalten Krieg kennen. Maßnahmen der Abschreckung. In den kommenden Jahren sollen wieder US-Waffen mit einer größeren Reichweite in Deutschland stationiert werden. Die Reaktionen auf diese Mitteilung kamen prompt und sie verlaufen in den sehr erwartbaren Bahnen. Volker Fintermer.
Die Älteren in Deutschland erinnern die jüngsten auf dem NATO-Gipfel in Washington bekannt gewordenen Vorstöße zur Stationierung von Raketen in Deutschland an den NATO-Doppelbeschluss aus dem Jahr 1979. Damals wurde die Aufstellung von 198 mit 9 Atomsprengköpfen bestückten Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II und weiteren Marschflugkörpern in Westeuropa beschlossen. Die als Reaktion auf die Stationierung von sowjetischen SS-20-Raketen angelegte Vorgehensweise sollte die gegenseitige Abschreckung im Kalten Krieg bestätigen und verstärken. Allein die Pläne stießen in Deutschland auf heftigen Widerstand und haben die Friedensbewegung in zuvor nicht gekannte Größenordnungen anwachsen lassen, die vom Wettrüsten als der Vorstufe zu einer möglichen Eskalation sprach. Mit diesem Vorwurf wird die NATO und die Bundesregierung auch heute wieder konfrontiert. Für AfD-Chef Tino Chrupalla macht die geplante Stationierung Deutschland zur Zielscheibe. Auch für BSW-Chefin Sarah Wagenknecht erhöht sich dadurch die Gefahr, dass Deutschland selbst zum Kriegsschauplatz werden könne. Und für Dietmar Bartsch von der Linken ist es höchst problematisch, dass so die Aufrüstungsspirale unter der Überschrift Abschreckung weitergedreht wird. Auch aus den Reihen der SPD kommen kritische Stimmen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hielt dem gestern Abend in der ARD entgegen:
Hier geht es eben nicht darum, wettzurüsten im Sinne von irgendjemanden zu überholen, sondern schlicht und ergreifend in den Fähigkeiten gleichzuziehen, damit eine Abschreckung eben auch tatsächlich glaubhaft sein kann. Denn wir machen all das mit dem einfachen Ziel, abzuschrecken, zu verhindern, dass es überhaupt zum Äußersten kommt. Und dazu gehört eben die Glaubwürdigkeit dessen, dass man tut, was man tun kann, was man auch androhen kann.
Die gegenseitige Abschreckung gewinnt folglich wieder an Bedeutung, obwohl man im ersten Jahrzehnt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Hoffnung hatte, nicht mehr darauf angewiesen zu sein. Aber mit dem russischen Angriff auf die Ukraine kehren die alten Gegensätze verstärkt zurück.
Es geht darum, der russischen Bedrohung etwas entgegenzuhalten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht politisch erpressbar sind oder militärisch erpressbar werden durch Russland. Und deswegen ist diese Nachrüstung erforderlich,
sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Giesewetter am Morgen im ZDF, um danach gleich anzufügen, dass die Bundesregierung dies der Öffentlichkeit nun auch erklären müsse.
Es reicht nicht, wenn der Verteidigungsminister es tut. Hier muss der Kanzler der Bevölkerung reinen Wein einschenken, wie groß die Bedrohung wirklich ist.
Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Rande des NATO-Gipfels in Washington bereits erklärt, man wisse, dass es eine unglaubliche Aufrüstung in Russland gegeben habe, mit Waffen, die das europäische Territorium bedrohen würden. Und für alle, die sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik beschäftigen würden, sei dies keine wirkliche Überraschung. Vor diesem Hintergrund rechnet Scholz auch nicht mit erheblichen Widerständen, auch nicht aus der eigenen Partei. Und selbst bei den Grünen spricht man von einer zwar bitteren, aber notwendigen Entscheidung, die allein auf das russische Vorgehen zurückzuführen sei.
Jetzt sehen wir einen brutalen Aggressor, der fast jede Regel des Völkerrechts bricht, der sein Land auf Kriegswirtschaft umstellt, der einen brutalsten Krieg in einem Land in Europa führt. Und deshalb geht es hier wirklich um Zusammenhalt, um Schutz, nicht um Aggression oder Aufrüstung,
sagte die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger am Morgen im Deutschlandfunk.
Volker Fintermer berichtete. 23:24 Uhr ist es. Sie hören unsere Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Für die allermeisten Menschen gehört es sicher zu den lästigsten Pflichtaufgaben überhaupt, die Steuererklärung zu machen. Alle Tiefen des Steuerrechts durchdringt wahrscheinlich kaum jemand. Da gehört die Einteilung in Steuerklassen noch zu den einfachen Regeln. Und es ist so eine Sache mit der Steuerbelastung. Was vom Lohn tatsächlich monatlich auf dem Konto landet, das hängt ganz wesentlich von diesen Steuerklassen ab. In Deutschland gibt es 6 davon, 6 verschiedene, die Steuerklassen 3 bis 5 für Verheiratete. 2 davon sollen nach den Plänen von Finanzminister Christian Lindner aber in Zukunft abgeschafft werden. Jörg Münchenberg mit den Einzelheiten.
Bereits im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampelkoalition auf die Neuordnung der Steuerklassen verständigt. Jetzt soll das Vorhaben über das sogenannte Jahressteuergesetz auch praktisch umgesetzt werden. Bis 2030 sollen demnach die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften werden dann über die Steuerklasse 4 oder Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren veranlagt. Dazu sagte Finanzminister Christian Lindner, FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk:
Es ändert sich nichts bei der Steuerbelastung. Niemand zahlt höhere Steuern. Aber wir wollen die Belastung zwischen den Ehepartnern fairer verteilen. Jetzt ist es so, dass wer weniger verdient, paradoxerweise eine höhere Steuerlast trägt. Und das wollen wir durch ein neues Verfahren bei den Steuerklassen fair verteilen.
Gerade bei Ehepaaren wird der Besserverdienende, häufig der Mann, in der Steuerklasse 3 veranlagt, der Partner mit dem niedrigeren Einkommen, häufig die Ehefrau, in der Steuerklasse 5. Weil aber in der Steuerklasse 3 der steuerliche Grundfreibetrag doppelt sowie mögliche Kinderfreibeträge voll angerechnet werden, fällt der Steuerabzug dort geringer aus. Der Partner bzw. die Partnerin zahlen mangels Freibeträgen dagegen relativ hohe Steuern in der Steuerklasse 5. Dennoch liegt das gemeinsame Haushaltseinkommen auf den Monat gerechnet erst einmal höher. Erst mit der Steuererklärung müssen die zu geringen Steuerabzüge gegenüber dem Finanzamt erstattet werden. Mit der geplanten Änderung, so heißt das jetzt in dem Gesetzentwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, werde die Lohnsteuerbelastung gerechter auf die Eheleute, Lebenspartnerinnen und Partner verteilt. Darauf verweist auch der Finanzminister.
Wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten, ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
In der Praxis dürfte die Änderung bei den Steuerklassen aber dennoch dazu führen, dass die Ehepartner auf den Monat gerechnet erst einmal weniger netto vom Brutto haben werden als vorher, weil der Gutverdiener in der Steuerklasse 4 höhere Abzüge hat als in der bisherigen Steuerklasse 3. Erst über die Steuererklärung wird dies wieder ausgebügelt. Beim sogenannten Faktorverfahren, so heißt es im Finanzministerium, sei die Differenz zwischen der zunächst gezahlten Lohnsteuer und später dann veranlagten Einkommensteuer dagegen sehr gering. Eines machte Lindner jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk heute auch klar.
Das Ehegattensplitting bleibt absolut erhalten, da weiche ich keinen Zentimeter. Denn das Ehegattensplitting abzuschaffen wäre eine Mehrbelastung von Paaren, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Doch nicht zuletzt die Grünen hätten auch das Ehegattensplitting gerne modernisiert. Denn mit der Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 zielt die Ampel darauf ab, für mehr Steuergerechtigkeit zwischen den Lebenspartnern zu sorgen, verbunden mit der Hoffnung, dass gerade dann noch Frauen wieder mehr arbeiten, Stichwort Fachkräftemangel. Das Ehegattensplitting aber, so Kritiker, laufe dem zuwider, weil es sich steuerlich vor allem dann lohnt, wenn das Einkommensgefälle in einer Partnerschaft besonders hoch ist.
Also die Steuerklassen 3 und 5 sollen gestrichen werden, 4 bleibt. Auf eine solche Reform hatte sich die Ampel schon in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Und ich habe über die Auswirkungen dieser Reform vor der Sendung mit Daniela Kabe-Gessler gesprochen. Sie ist beim Bund der Steuerzahler zuständig für Steuerrecht und Steuerpolitik. Guten Abend, Frau Kabe-Gessler.
Guten Abend, Herr Brinkmann.
Wenn wir darauf schauen, was also sich für Ehepartner, Eheleute verändert, jetzt gibt es dann zukünftig oder ab 2030 soll es greifen, dann die Steuerklasse 4, gegebenenfalls mit sogenannten Faktorverfahren. Was verändert sich da?
In der Zukunft soll sich verändern, dass, wie Sie schon sagten, einleitend die Steuerklassen 3 und 5 wegfallen, aber nicht ersatzlos wegfallen, sondern dann durch das Faktorverfahren mit der Steuerklasse 4 ersetzt werden sollen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Steuerzahllast, die am Ende eines Jahres ja immer festgestellt wird bei den Ehegatten, so nah wie möglich dann an die tatsächliche Zahl kommt. Und dass die Ehegatten in der Einkommensteuererklärung weder eine hohe Erstattung noch eine hohe Nachzahlung erwarten müssen.
Das heißt, man ist im Grunde bei dem, was man monatlich abgibt, schon näher dran an dem, was am Ende auch tatsächlich dann abgegeben werden muss.
Genau, jetzt ist die Statistik so, dass viele Ehepaare mit der Steuerklasse 3 und 5 zwar monatlich mehr netto haben, aber am Ende des Jahres, wenn sie ihre Einkommensteuererklärung abgeben müssen, und das müssen sie in dieser Kombination, dann Steuern nachzahlen müssen. Und das will man mit der Steuerklasse 4 mit Faktor verhindern, so dass eben diese Nachzahlungen am Ende des Jahres wegfallen.
Diese Aufteilung auf 3 und 5, wenn die wegfällt. Christian Lindner hat heute klargestellt, das Ehegattensplitting, das bleibt. Aber ist das nicht im Grunde das Ende des viel diskutierten Ehegattensplittings?
Nein, das ist es in keinem Fall. Und das muss man auch strikt voneinander trennen. Die Steuerklassen bewirken lediglich, dass unterjährig, also monatlich, eine Vorauszahlung auf die tatsächliche Steuerlast am Ende des Jahres geleistet wird. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Ehegattensplitting, was dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung und der Einkommensteuerfestsetzung angewendet wird. Und das ist auch verfassungsrechtlich verankert und das soll und muss in jedem Fall bleiben.
Bleibt also beim Monatsnetto. Wie Sie gesagt haben, verändert sich dann gegebenenfalls also etwas, was aber dann bisher ja auch in der Steuererklärung ausgeglichen wird. Das heißt, unterm Strich verändert sich also jetzt mit dieser Reform dann doch nichts, solange zumindest alles Geld auf einem gemeinsamen Ehekonto landet zum Beispiel.
Genau, also monatlich kann es zu Veränderungen führen, da kann es Änderungen geben. Aber am Ende des Jahres, da kann es keine Veränderung geben, weil die Steuerlast des Ehepaares ist immer gleich. Da wird eben der Splitting-Tarif angewendet. Und dabei ist dann egal, ob ich in den Monaten zuvor mit der Steuerklasse 4.4 die Lohnsteuer abgeführt habe oder mit der Steuerklasse 3.5 oder dann zukünftig mit der Steuerklasse 4.4 mit Faktor. Es ist nur die Frage, wie viel muss ich nachzahlen am Ende des Jahres beziehungsweise wie viel bekomme ich zurückerstattet am Ende des Jahres.
Argumentiert wird ja jetzt, dass diese Reform mehr Gerechtigkeit schafft, dass Ungleichheit, die bisher besteht bei einem typischen Familienarbeitsmodell, was ja oft so funktioniert, dass der Mann arbeitet und mehr verdient in einer geringeren Steuerklasse bzw. geringere Steuerabzüge hat, die Frau, die weniger verdient, dafür höhere Abzüge. Das heißt, diese Gerechtigkeitslücke, die wird aus Ihrer Sicht dann tatsächlich auch geschlossen.
Na, Gerechtigkeitslücke muss man vielleicht noch ein bisschen einschränken. Die Ehepaare haben ja die Wahl, die Steuerklasse 3 und 5 zu wählen. Die wird ihnen ja nicht sozusagen gleich nach der Ehe verpflichtend zugeteilt, sondern normal ist nach der Eheschließung die Steuerklasse 4.4. Das heißt, das Ehepaar entschließt sich ja bewusst zu der Kombination 3.5 jetzt. Aber das ist die Beobachtung und das zeigt die Statistik, dass dann insbesondere der oder diejenige mit der Steuerklasse 5 natürlich auch mehr Abzüge hat. Und insbesondere, wenn es dann zu Lohnersatzleistungsfällen kommt, zum Beispiel Krankengeld, zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder auch eine plötzliche Arbeitslosigkeit, dann der oder diejenige das Nachsehen haben, weil hier das Lohnersatzgeld oder die Lohnersatzleistung vom Netto berechnet wird.
Das würde ich gleich gerne noch vertiefen. Zunächst aber nochmal die Frage bei dieser Gerechtigkeit. Schafft denn jetzt diese Reform dann tatsächlich auch mehr Gerechtigkeit? Beziehungsweise führt sie möglicherweise dazu, dass viele, oft sind es ja die Frauen, dann sagen, ja gut, dann arbeite ich eben unter diesen Umständen auch mehr?
Na, das ist die Vermutung. Genau wissen tun wir es natürlich erst, wenn wir das dann halt im Nachhinein beobachten. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass dann im Prinzip die Ehefrau, wenn wir sie jetzt mal nehmen, als diejenige, die am häufigsten in der Steuerklasse 5 arbeitet, auch weniger Abzüge hat und dann natürlich auch mehr Netto hat. Aber insgesamt in der Ehe gleicht sich ja dann wieder aus, muss man dazu natürlich auch sagen. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Das heißt, wenn es tatsächlich unterm Strich nur diese Veränderung im Monatsnetto ist, ist es ein großer Bluff?
Na, ich würde nicht sagen Bluff. Es ist einfach so, dass ja die Statistiken zeigen, es haben ja nun viele Untersuchungen ergeben, dass es anscheinend ja ein Hindernis ist, wenn ich die Steuerklasse 5 habe. Aber wir sagen natürlich an der Stelle immer dazu, dass, wie gesagt, die Ehepaare ja die Wahl haben und sich bewusst dafür entschieden haben. Nun kann es aber auch sein, dass man dann vielleicht nicht die ausreichenden Informationen hatte und das dann im Prinzip so gewählt wurde. Und wir denken jetzt einfach auch, dass mit der Steuerklasse 4.4 mit Faktor man auf jeden Fall eine bessere Verteilung dann bekommt und insbesondere die Nachzahlungen, die dann entstehen, verhindern kann.
Sagt Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt ist es 23.34 Uhr. Ein Dreivierteljahr liegt es nun zurück, dass Hamas-Terroristen den Süden Israels angegriffen haben und über Stunden foltern, vergewaltigen und morden konnten. Ein Terrorangriff, der die ganze Region in einen neuen großen Konflikt gestürzt hat. Dieser 7. Oktober dürfte auch in Israel noch lange aufgearbeitet werden. Verarbeitet ist er ohnehin längst nicht. Aber schon kurz nach dem Überfall wurde darüber diskutiert, warum die israelische Armee erst so spät zu Hilfe kam. Nun räumt das Militär Versäumnisse ein, wie Bettina Meyer berichtet.
Für die ehemaligen Bewohner des Kibbutz Be'eri, das an den Gazastreifen grenzt, war es das erste Mal, dass sie vom Militär Antworten bekamen auf Fragen, die die Überlebenden seit 9 Monaten quälen. Wo war die israelische Armee, als hunderte Hamas-Terroristen den Kibbutz überfielen, mehr als 100 Bewohner töteten, 30 verschleppten? Warum war die Gemeinde den Terroristen stundenlang ausgeliefert? Armeesprecher Daniel Hagari fasst den Untersuchungsbericht der Armee zu den Versäumnissen in Be'eri am 7. Oktober zusammen. Die Armee hat versagt, die Bewohner des Kibbutz nicht beschützt. Es ist schmerzhaft und schwer für mich, das zu sagen. Das Militär hätte Be'eri verteidigen müssen. Leider war die Armee nicht da. Viele Stunden versuchten die Einwohner selbst, ihre Familien mit ihren Körpern zu schützen, allein gegen die Terroristen. Der Bericht räumt schwere Versäumnisse der Armee ein. So seien hunderte Soldaten während der Kämpfe am Kibbutz-Eingang gewesen, aber nicht hineingegangen. Auch hätte die Armee erst verwundete Soldaten in Sicherheit gebracht, während Zivilisten in ihren Häusern getötet und entführt wurden. Soldaten hätten den Kibbutz während der Kämpfe verlassen, ohne Vorgesetzte zu informieren. Erst am späten Nachmittag des 7. Oktober sei es gelungen, Be'eri zurückzuerobern. Siva Yelin ist die Tochter eines der Gründer des Kibbutz Be'eri und Künstlerin. Sie hat den Angriff überlebt.
We just sat there 11 hours, very quiet, that no one will know you are here.
Wir haben 11 Stunden in unserem Haus gesessen, keinen Mucks gemacht, nur geflüstert, dass niemand weiß, dass wir da sind. Wir haben gehört, wie sie auf Arabisch schreien, rennen, die Schüsse. Mein Sohn war in der Armee. Er war mit seinem Handy in Kontakt mit Freunden in der Armee, hat ihnen Koordinaten von Häusern geschickt, wo sie Familien helfen sollten.
Of the families that they must help them.
Viele Nachbarn von Yelin wurden getötet. Obwohl sie neben der Stelle wohnte, wo die Terroristen durch den Zaun brachen, liefen die in eine andere Richtung. Das habe sie gerettet, sagt sie. Auch Amit Solve hat überlebt. Er ist der amtierende Vorsitzende des Kibbutz. Für ihn ist es sehr wichtig, dass die Armee jetzt die Verantwortung übernimmt. Dennoch seien Fragen offen geblieben. Sie haben eine Untersuchung gemacht. Das soll mich in der Zukunft beruhigen. Aber wir haben keine Antwort darauf bekommen, warum die Armee nicht sofort da war, warum wir allein gelassen wurden. Chaos in den ersten Stunden, wo die Hamas dutzende Orte parallel angriff, eine fehlende Kommandostruktur. Der Bericht deutet das an. Meir Zabif aus Be'eri reicht das nicht. Am 7. Oktober töteten die Terroristen seine Schwester und seinen Bruder in der Nähe eines Hauses, in dem sich Terroristen mit Geiseln verschanzten. Die israelische Armee schoss mit einem Panzer auf das Haus, das einem Mann namens Pessi Cohen gehörte. Die meisten Geiseln starben. Im Untersuchungsbericht schreibt die Armee, die Geiseln im Haus seien von Terroristen ermordet worden. Einwohner Meir Zabif ist skeptisch. Ich glaube, der Bericht ist eine Täuschung. Er kommt von der Armee, nicht von der Polizei, nicht vom Staat. Ich glaube nichts von dem, was da drin steht. Meine Schwester wurde neben Pessis Haus getötet. Wo war die Armee? Ich glaube keinem, nicht der Regierung, nicht der Armee. Die Bewohner des Kibbutz Be'eri fordern eine unabhängige Untersuchung. Vor allem wollen sie wissen, wie sie sich wieder sicher fühlen können, falls sie jemals nach Be'eri zurückkehren.
Und wir bleiben noch in der Region im Nahen Osten, jetzt in unseren Kurzberichten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, das Palästinenserhilfswerk finanziell stärker zu unterstützen. Martin Ganselmeier.
Antonio Guterres lobte die Arbeit des Palästinenserhilfswerks als einen der größten Faktoren für Hoffnung und Stabilität in der Krisenregion im Nahen Osten. Wörtlich sagte der UN-Generalsekretär, es gibt keine Alternative zu UNRWA. Ohne die nötige finanzielle Unterstützung der Organisation drohe den palästinensischen Flüchtlingen der Verlust einer wesentlichen Stütze und des letzten Hoffnungsschimmers für eine bessere Zukunft. Nichts rechtfertige die fürchterlichen Attacken der Hamas vom 7. Oktober, so Guterres, doch ebenso rechtfertige nichts die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes. Beide Kriegsparteien müssten endlich die Waffen ruhen lassen und Hamas müsse die israelischen Geiseln freilassen. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen steckt in einer tiefen Krise. Die israelische Regierung hatte Mitarbeitern von UNRWA vorgeworfen, am Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Seitdem leidet das Hilfswerk unter massiven Finanzproblemen. Außerdem wurden fast 200 Mitarbeiter im Gazakrieg getötet.
Der Kurznachrichtendienst X verstößt mit einigen Geschäftspraktiken gegen EU-Recht, so sieht es die EU-Kommission. Es droht eine empfindliche Geldstrafe. Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission täuscht X seine Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel mit dem blauen Häkchen neben einigen Konten. Dahinter steckt nicht, wie man vermuten könnte, eingehend überprüfte Inhalte und Accounts. Stattdessen gäbe es Beweise dafür, dass böswillige Akteure das angeblich verifizierte Konto mit dem blauen Häkchen missbrauchen. Darüber hinaus legt X nach Brüssels Überzeugung nicht ausreichend offen, wie Werbung geschaltet wird. Die Kommission kritisiert außerdem, dass das US-Unternehmen Fachleuten keinen Zugang zu seinen öffentlichen Daten gewähre, wie es das Gesetz über digitale Dienste, DSA, vorsieht. Brüssel hat X seine vorläufige Einschätzung mitgeteilt, dass es damit gegen die Vorgaben verstößt. In den kommenden Monaten muss der Konzern auf die Feststellungen reagieren. Das Verfahren gegen X läuft seit Dezember. Dabei geht es nicht nur um die jetzt festgestellten Mängel, sondern auch um die mögliche Verbreitung illegaler Inhalte und um die Frage, ob X genug tut, um Manipulation zu bekämpfen. Im äußersten Fall droht dem Unternehmen eine Geldbuße von bis zu 6% seines weltweiten Jahresumsatzes. Die EU-Richtlinie über digitale Dienste verpflichtet Online-Plattformen, Falschinformationen und Gewaltdarstellungen schneller zu löschen und Algorithmen hinter personalisierter Werbung offenzulegen. Die Kommission hat im Frühjahr auch Verfahren gegen TikTok, AliExpress und den Facebook-Konzern Meta eröffnet.
Finnland macht den Weg frei für Pushbacks an den Grenzen. Ein entsprechendes Gesetz wurde jetzt im Parlament beschlossen. Sophie Donges.
Das Gesetz erlaubt, Flüchtlinge an den finnischen Außengrenzen ohne Asylverfahren umgehend abzuweisen. Pushbacks nennt man das auch. Finnland will verhindern, dass Russland Migrantinnen und Migranten gezielt an die Grenzen schleust, als Provokation. Denn das wirft die Regierung in Helsinki, Moskau seit Monaten vor. Im vergangenen Jahr kamen über 1300 Flüchtlinge an die finnisch-russischen Grenzübergänge. Als Folge hatte Finnland alle Grenzposten geschlossen. Die finnische Mitte-Rechts-Regierung hat das Ausnahmegesetz zu den Pushbacks mit Stimmen der Opposition durchs Parlament gebracht, unter anderem mit Hilfe der Sozialdemokraten. Eine 5/6-Mehrheit war dafür nötig. Menschenrechtsorganisationen und auch der Europarat kritisieren diese Entscheidung. Pushbacks verstoßen ihrer Ansicht nach gegen internationales Recht.
Kurz vor dem dritten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD Fortschritte beim Bevölkerungsschutz. Gleichzeitig kündigt sie neue Investitionen an. Dietrich Karl Meurer.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont, die Lehre aus der Flutkatastrophe war und bleibt. Deutschland muss sich viel besser gegen Naturkatastrophen und Klimafolgen wappnen. Doch die SPD-Politikerin verweist auch darauf, dass der Bevölkerungsschutz stark ausgebaut worden ist. So hätten neu eingeführte Warnsysteme bei den Hochwassern in diesem Jahr geholfen, Menschenleben zu retten. Die Ministerin hält die schnellen und gezielten Warnungen für besonders entscheidend. Warnmeldungen, die mittels der Cell-Broadcast-Technologie direkt auf Handys in einem bestimmten Gebiet geschickt werden. Dennoch werde weiterhin auch über Sirenen, Radio, Warn-Apps und weitere Kanäle gewarnt. Viel besser geworden sei auch die Abstimmung zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Hilfsorganisationen. Die Ministerin verspricht weitere Investitionen. So soll die Bundespolizei für knapp 2 Milliarden Euro neue Transporthubschrauber erhalten, die auch bei Naturkatastrophen helfen. Bei den Überschwemmungen vor 3 Jahren kamen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 184 Menschen ums Leben. Hunderte wurden verletzt. Nach der Flut gab es Kritik am Katastrophenschutz der Behörden.
Und jetzt noch die Börse zum Wochenausklang. Heidi Radwilas.
An der deutschen Börse ging es am letzten Handelstag der Woche deutlich aufwärts. Wegen der zurückgehenden Inflation in den USA keimte erneut die Hoffnung auf, die US-Leitzinsen könnten bald gesenkt werden. Die gute Stimmung trieb den deutschen Aktienindex heute auf ein 5-Wochen-Hoch. Unter dem Strich stand ein Wochenplus von gut 1,5%. Mit einem Schlusskurs von 18.748 Punkten lag das deutsche Börsenbarometer nicht mehr weit entfernt von seinem Allzeithoch. Für Aufmerksamkeit sorgte heute eine Gewinnwarnung der Lufthansa Group. Die kalkuliert für das laufende Jahr nur noch mit einem Gewinn von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro. Bisher waren 2,2 Milliarden Euro angepeilt. Schuld sei das schwierige Marktumfeld. Vor allem in Asien liefen die Geschäfte schlechter. Dazu kämen Probleme wie verzögerte Flugzeugauslieferungen. Das vergraulte manche Anleger. Der Aktienkurs des MDAX-Papiers gab zunächst um fast 4% nach. Die Lufthansa-Aktie lag aber schlussendlich 0,8% im Plus. Der Konzern will bei der Kernmarke Lufthansa deutlich sparen. Auch andere Airlines haben Probleme. Gestern hatte ein pessimistischer Geschäftsausblick die Aktien der US-Fluggesellschaft Delta Airlines deutlich ins Minus gezogen. Es wird zwar wieder mehr geflogen, aber längst noch nicht auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Vor allem gibt es wohl deutlich weniger lukrative Geschäftsreisen. Die fehlenden Einnahmen können die Fluggesellschaften nur noch zum Teil durch höhere Ticketpreise ausgleichen.
Heidi Radwilas von der Börse. Und da haben sich zwei gefunden, könnte man sagen. Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls Viktor Orban und Donald Trump, wenn sie so einträchtig strahlen. Beide Daumen hoch. Orban hat einen kurzen Besuch bei Trump in Florida angeschlossen an den NATO-Gipfel in Washington. Wir haben über Wege gesprochen, Frieden zu schließen. Die gute Nachricht des Tages, er wird es lösen. So haben sie das Foto dieses Treffens überschrieben. Bei der EU in Brüssel sorgt dieses Treffen allerdings vor allem für eins, für Ärger.
Janosch Bocker hält kurz inne, als er, der für EU-Angelegenheiten zuständige ungarische Minister, Mitte der Woche nach einer Bilanz dieser ersten Tage der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft gefragt wird. Dann genügt ihm ein Wort.
Charakteristik.
Charakteristisch. Ob dies eher beschreibend oder eher drohend zu verstehen ist, bleibt offen. Klar ist nur, Viktor Orban hat in den ersten 2 Wochen nach Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn die Union ordentlich aufgemischt. Orban vertrete nicht die EU, er habe kein Mandat, um außenpolitisch aufzutreten. Auch von Illoyalität war die Rede, nachdem Ungarns Ministerpräsident zwar erst nach Kiew, dann aber nach Moskau und Peking gefahren war, auf eine selbsternannte Friedensmission. Videoclips in den sozialen Netzwerken mit dem Logo der EU-Ratspräsidentschaft inklusive. Dieses fehlte nun, als Orban auch noch als Station 5 seiner Friedensmission, wie er es nannte, den NATO-Gipfel frühzeitig verließ, um auf den ehemaligen und vielleicht auch kommenden US-Präsidenten Donald Trump zu treffen. Man habe über Wege zum Frieden diskutiert, schrieb Orban nach dem Treffen in Florida beim Kurznachrichtendienst Twitter. Und weiter, die gute Nachricht des Tages, er werde es lösen. Gemeint ist Trump. Einen politischen Fehler hatte der scheidende Ratspräsident Charles Michel gegenüber der FAZ Orbans Reisetätigkeit erneut kritisiert.
Wichtig ist, dass sich alle darüber klar sind, der ungarische Ministerpräsident agiert als solcher und nicht in den Aufgaben, die Ungarn im Rahmen der Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr hat.
Sagt auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Seine Parteifreundin Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, sieht es am Morgen im Deutschlandfunk ähnlich.
Er fügt der Europäischen Union Schaden zu. Er tut so, als müsste er jetzt etwas tun, was die Europäische Union in seinen Augen bisher versäumt. Er kritisiert die Europäische Union und die Akteurinnen und Akteure dafür, dass sie nicht genug auf Putin zugehen, nicht genug Trump huldigen.
Ihr Vorschlag?
Ich glaube schon, dass man ihm anders zeigen muss, dass das so nicht geht. Es gab einen Wettbewerbsfähigkeitsrat, einen informellen, gerade in Budapest. Und da sind die allermeisten nur sehr niedrigrangig erschienen, zum Teil nur mit Referatsleitern. Mhm. So kann man eben auch ausdrücken, dass der Mann keine Autorität hat.
Einen Weg, den die schwedische Regierung bereits für die nächsten Treffen angekündigt hat. Aus dem EU-Parlament kommen jedoch weitergehende Forderungen. Daniel Freund, grüner Europaabgeordneter, fordert beispielsweise, dass Ungarn die Ratspräsidentschaft entzogen werden müsse.
Eigentlich hätte er sie gar nicht erst antreten sollen, denn so eine Ratspräsidentschaft hat die EU noch nie gesehen.
Dazu könnten die Staats- und Regierungschefs etwa beschließen, dass vom 1. September oder einem beliebigen anderen Datum an ein anderes Land diese Aufgabe wahrnehme. Nötig wäre für so eine Änderung wohl eine sogenannte verstärkte qualifizierte Mehrheit, mindestens also 20 der 27 EU-Regierungen, die zusammen mindestens 65% der Bevölkerung der Union repräsentieren, müssten zustimmen. Laut Ungarns EU-Minister Boka sei dies aktuell jedoch kein Thema. Fragen danach müsse man denen stellen, die dies fordern.
This question should be asked to those who came up with these proposals. As I understand, in the organs of the Council, including Coreper, that meets today, this proposal is not on the table.
Im Kreis der EU-Botschafter gilt der Entzug oder das vorzeitige Ende als ein eher theoretisches Konstrukt. Zwar musste Ungarn in dieser Woche auch hier das Reiseverhalten erklären, war im Mitgliederkreis von einem, Zitat, Vertrauensbruch die Rede.
Aus Brüssel der Beitrag von Moritz Küpper.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Und bei mir im Studio ist jetzt Bernhard Krieger.
Die EM geht ins Finalwochenende. Topfavorit Spanien spielt am Sonntagabend in Berlin gegen England. Ein einziges Spiel fehlt uns bei dieser EM also noch. Das Ergebnis dieses Spiels wird natürlich das Wichtigste des Turniers sein. Den Gesamteindruck dieser EM wird es aber nicht mehr verändern. Deshalb kann Tim Brockmeier schon jetzt eine Bilanz über die fußballerischen Trends dieser EM ziehen.
Der schönste sportliche Trend bei dieser EM.
Vichos! Vichos! Und trifft! Was für ein Goal!
Vichos. Weitschusstore, Distanztore.
Schusstor! Was für ein Distanzschuss!
Rund 15% der Treffer bei dieser EM fielen aus der Distanz. Aus Gründen, sagt ARD-Experte Thomas Hitzelsberger.
Tiefstehende Abwehr. Man kommt nicht durchs Passspiel. Und dann muss man halt einfach mal den Hammer rausholen.
Der Hammer. Einfach schön.
Es ist die Europameisterschaft aus der Entfernung.
Und die EM eines ganz besonderen Schützen. Vorname Eigen, Nachname Tor.
Ein Eigentor! Ein Eigentor!
Das Eigentor, die unterschätzte Kunst, der perfekte Unfall, der Sieg des Ungewollten über den Plan.
Es bleibt die EM der Eigentore.
10 Eigentore bei dieser EM, der zweithöchste Wert der Geschichte. Aus Gründen, sagt Experte Thomas Borch.
Die Box ist geflutet, nicht nur mit Stürmern, sondern eben auch mit vielen Abwehrspielern.
Viele Beine vor dem Kasten, viele Chancen auf das ungewollte Überwinden des Keepers. Apropos Keeper.
Ein Trend war für mich auch, dass die Torhüterleistungen sehr, sehr gut waren. Das war in den letzten Turnieren nicht immer so.
So Ex-Torhüterin Almut Schuld. Der Portugiese Costa hält alle Elfmeter gegen Slowenien. Der überragende Georgier Mamardaschwili, der Keeper mit den 8 Armen. Oder auch Manuel Neuer, vor der EM kritisch beäugt, lieferte ab. Stichwort abliefern.
Da steht ein richtig schicker Aston Martin in der Garage, aber ist kein Motor drin.
Superstars ohne Antrieb. Bellingham, De Bruyne, Ronaldo, Mbappé enttäuschten. Gleichbedeutend mit Time to Shine für den Nachwuchs.
Hacia Lamine Jamal.
Lamine Yamal, Jamal Musiala, Arda Güler, die Next Gen begeisterte.
Die Geburtsstunde eines neuen Weltstars.
Wer dagegen nicht so begeisterte, zumindest die Fans, war ein anderer.
Der Videoassistent hat sich gemeldet.
Der VAR.
Oh je, schon wieder der Videoassistent.
Ja, schon wieder. Tore aberkennen im Akkord.
Also irgendwann brauchen wir keinen Schiedsrichter mehr.
Der VAR, zu oft, zu kleinlich, wenn nötig, dann aber auch gerne mal nicht. Sieht Schiri-Experte Lutz Wagner aber anders.
Der VAR hat geholfen, auch wenn es manchmal umstrittene Dinge gegeben hat, aber letztlich haben sie zu mehr Gerechtigkeit geführt.
Zu mehr Toren aber eher nicht. Diese EM recht torarm, nur 2,28 pro Spiel, der zweitschlechteste Wert ever. Wie gut, dass die vielen, oft so schön waren.
Wünschen wir uns auch für Sonntagabend. Spaniens Tormaschine wird ja wohl nicht ausgerechnet im Finale stottern. Und die Engländer, die gegen die Niederlande im Halbfinale endlich in Schwung kamen, die werden ganz sicher alles für ihren Traum vom Titel geben. Beide wollen siegen, taktisch sind beide Teams aber grundverschieden, analysiert Jakob Rüger.
England spielt eigentlich in einem kompakten 4-5-1-System. Allerdings stellte Trainer Gareth Southgate im Halbfinale gegen die Niederlande auf eine Dreierkette um. Mehr Personal im Mittelfeld bedeutete mehr Dominanz und sorgte für die bislang beste Leistung der Three Lions in diesem Turnier. Die Spanier setzten auf ein 4-3-3-System mit defensiv starker Abwehrkette und schnellen Flügelspielern. Trainer Luis de la Fuente bevorzugt dabei den klassischen Mittelstürmer.
Soweit unsere Berichte für heute von der EM. Mehr von der EM gibt es morgen in den Informationen am Morgen.
Vielen Dank, Bernhard Krieger. Und jetzt kommen wir noch zur Presseschau, zusammengestellt von Jan Altmann, präsentiert von Nina Lendföhr.
In vielen Kommentaren geht es um die mutmaßlichen russischen Anschlagspläne auf Armin Papperger, den Chef der deutschen Rüstungsfirma Rheinmetall. Die Rheinische Post aus Düsseldorf meint, die Berichte darüber zeigten zunächst, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind. Es hat scheinbar funktioniert, Informationen zu sammeln, auszutauschen, Papperger besser zu schützen und eine womöglich tödliche Attacke zu verhindern. Das ist einerseits beruhigend. Beunruhigend ist jedoch, dass durch den Fall erneut deutlich wird, wie groß und vielschichtig die Bedrohung ist, die von Russland im Konflikt mit der Ukraine und dem Westen ausgeht. Der Reutlinger Generalanzeiger bemerkt: Die Liquidierung von Regimegegnern hat beim russischen Geheimdienst eine lange Tradition. Aber wenn deutsche Firmenvertreter im eigenen Land zum Abschuss freigegeben werden, erreicht Putins Skrupellosigkeit eine neue Dimension. Der Münchner Merkur beobachtet: Tatsächlich ist Moskau auf seinem Weg, Deutschland von seiner Unterstützung für die Ukraine abzubringen, weit vorangekommen. Der Kreml dirigiert mit AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht nur zwei immer stärker werdende Parteien. Auch in der Regierungspartei SPD gibt es um Fraktionschef Mützenich herum eine starke Strömung, die verlangt, Kiew solle sich den Forderungen Putins unterwerfen, die in Wahrheit auf die Auslöschung der gesamten Ukraine hinauslaufen. Und in den Etatverhandlungen der Ampel wurde Verteidigungsminister Pistorius abgebügelt, als er mehr Geld für die Sicherheit forderte. Die Volksstimme aus Magdeburg greift die Diskussion über Joe Bidens Bewerbung für eine zweite Amtszeit als US-Präsident auf. Aus dem persönlichen Drama um Biden ist längst ein weltpolitisches geworden. Nach tapferem Beginn hat der erste Mann in Washington auf dem NATO-Gipfel wieder eklatante Aussetzer geliefert. Sein Kampf gegen die Alterserscheinungen in allen Ehren, aber den hat noch niemand gewonnen. Bleibt festzuhalten, Biden ist als Kandidat für die Novemberwahl nicht mehr zu halten. Sonst droht eine Katastrophe für die US-Demokraten. Der Kölner Stadtanzeiger betont: Es sind keine Petitessen, wenn Biden den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit Kremlchef Wladimir Putin verwechselt oder Vizepräsidentin Kamala Harris mit seinem Kontrahenten Donald Trump. Das gilt besonders, wenn solche Versprecher hochnotpeinlich auf der Weltbühne passieren. Die Süddeutsche Zeitung meint, ein Kandidatenwechsel könnte für die Demokraten zum entscheidenden Vorteil werden. Der Überraschungseffekt könnte die demokratische Wählerschaft aufrütteln und zugleich die Republikaner verwirren. Und Trump würde ohne Biden etliche Argumente verlieren.